Diese Kombination aus Mindfulness und Stärkenorientierung, die begeistert mich total und davon halte ich extrem viel. Wo sind vielleicht auf der anderen Seite hinter Dingen, die mich wahnsinnig stressen, nerven, aufregen, fordern, eigentlich auch Stärken, die es lohnt, ein Stück weit auch zu erkunden?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls seines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gesprächspartner ist Christian Thiele. Christian ist Coach, Trainer, Autor und einer der profiliertesten Experten für Positive Leadership im deutschsprachigen Raum. Er ist zudem Vorstandsmitglied im Dachverband für positive Psychologie und unterrichtet an der Deutschen Hochschule für Sport und Gesundheit. Von Christian wollte ich wissen, wie wir in Zeiten von Unsicherheit, von Beschleunigung und Dauerstress nicht in einem permanenten Überlebensmodus rutschen. Was brauchen Führungskräfte heute, um in diesen angespannten Zeiten ganz bei sich zu bleiben, sich der eigenen Stärken auch bewusst zu werden und klare Entscheidungen zu treffen? Wir sprechen über Achtsamkeit als Führungsqualität, über bewusste Gewohnheiten im Führungsalltag und über die Frage, wie wir unsere Stärken gezielter in der Führung einsetzen können. Wenn du erfahren willst, wie du mit Präsenz, mit Klarheit und auch mit einem gewissen Stärkenbewusstsein deinen Führungsalltag gestalten kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Christian Thiele.
Jo.
Hi Christian, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Richtig schön, dass du dabei bist.
Grüß dich Benjamin, ich freue mich riesig. Danke.
Ja, hi. Christian, wir haben ja vorher auch schon mal kurz gesprochen, wie ich das immer so gerne mache, auch mal so ein bisschen so ein Gefühl natürlich auch dafür zu bekommen, so hey, wo kann uns das diese gute Stunde hier hinbringen? Und mir ist so ein Satz, beziehungsweise eine Frage, muss ich sogar sagen, von dir hängen geblieben, die ich auch nochmal nachgelesen habe, ist natürlich so ein bisschen eher eine Frage auf so einer Metaebene und ich glaube aber etwas, was uns gerade sehr beschäftigt. Und zwar hast du gesprochen von, ich sag jetzt mal, diesen Schritt raus aus einem Überlebensmodus rein in einen Lebensmodus und wie dieser vielleicht auch gelingen kann. Und ich finde, es sind beides natürlich schon mal große Worte, wenn man es jetzt nicht ganz existenziell sieht. Ne? Es steckt da vielleicht auch viel Emotion drin, steckt da vielleicht irgendwo auch viel Anspannung drin, aber vielleicht auch dann wieder eine gewisse Losgelöstheit. Und ich will mal gerne bei der einen Seite starten, dieser Überlebensmodus. Woher kommt der eigentlich gerade und wie fühlt er sich vielleicht auch für viele an? So, was ist so das, was du gerade so hörst, auch aus der Wirtschafts-, Arbeitswelt, aber auch mit Führungskräften, mit denen du natürlich zusammenarbeitest?
Ja, danke. Ja, also da sehe ich natürlich erstmal diese ganzen Kriege, Krisen, Katastrophen, wenn ich jetzt ganz weit im Außen anfange. Und so weit im Außen ist es ja häufig gar nicht weg, wenn wir uns nochmal so diese Maslow'schen Bedürfnisebenen anschauen, dann geht es da ja, wenn ich Angst habe vor, wenn wir Angst haben vor Krieg, vor Eskalation, dann geht es da ja wirklich auf sehr elementare Grundbedürfnisse von Sicherheit. Und diese ständigen Umbrüche, für die wir keine Blaupause haben, von denen wir nicht wissen, wie lange sie dauern, Corona, Schiffe im Suezkanal, Energieknappheit, Inflation, Zölle, Krieg in Gaza, Krieg in der Ukraine, Krieg im Iran und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, schon mal ein Stressor, der die einen mehr erwischt und die anderen weniger. Aber ich glaube, das ist schon so eine Hintergrundierung sozusagen, die viele erleben. Digitalisierung und Technostress, also letzten Endes auch durch Corona. Ich habe jetzt neulich gelesen, wir arbeiten rund doppelt so viel in Deutschland remote wie noch 2019. Das bringt, glaube ich, potenziell viele Freiräume mit sich, aber gleichzeitig auch häufig die Herausforderung zwischen Arbeit und Nichtarbeit nochmal gut abgrenzen zu können. Also ständige Erreichbarkeiten, auch gerade für Führungskräfte. Ja, dementsprechend dann auch so dieses Thema Gedanken wandern, Mind Wandering. Menschen verbringen 47% ihrer wachen Zeit mit Gedanken, die nicht dem Hier und Jetzt gelten. Und das äußert sich natürlich dann auch in einem möglicherweise schlechteren Wohlbefinden. Und ja, dann einfach auch so Stressoren, die mit finanziellen Sorgen vielleicht auch zu tun haben können, die mit hohem Arbeitsdruck zu tun haben können, beziehungsweise eben wirklich auch bei vielen Führungskräften das Thema lange Arbeitszeiten zum Teil auch kompensieren müssen für Mitarbeitende, die sie nicht finden. Das sind so Dinge, wo ich glaube, die für viele so dieses Gefühl, in einem Hamsterrad zu leben, statt zu leben oder irgendwie so zu erleben, was dieses Gefühl eher evoziert oder verstärkt.
Ich musste gerade auch so denken, so welche all diese Sachen, die du angesprochen hast, ne, und das ist ja was, was uns wirklich tagtäglich begegnet, wenn ich das alles in so einen Rucksack packe, ist schon ein ganz schön schwerer Rucksack, ne, den wir so mit uns rumtragen. Und es sind ja vor allen Dingen auch viele erstmal externe Faktoren, die so auf uns einprasseln und wo man jetzt auch sagen kann, ist das jetzt mehr oder weniger geworden, und mit Sicherheit einige Krisen fühlen sich geballter an, auch Beschleunigung digitalerweise, ne, scheint irgendwie weiter zuzunehmen. Und gleichzeitig habe ich auch immer so die Frage, so für mich, was ist auch, ich sage jetzt mal, unser Beitrag zu entweder dem Überlebensmodus, ne, also diesem Stress, dieser Belastung, dieser Schwere, ne, die ja irgendwo auch dahinter steht. Was ist so ein bisschen unser Beitrag? Wo nehmen wir vielleicht auch, ich würde mal sagen, auch eher negativerweise auch so ein bisschen Einfluss drauf? Ne? Wo erschweren wir vielleicht auch tatsächlich so eine Situation für uns? Weil jetzt mal so ein bisschen im Arbeitskontext schaust, erlebst du das auch? Also, dass vielleicht auch so wir selbst an so einer gewissen Negativspirale beteiligt sind? Und wenn ja, inwiefern?
Na, absolut. Also, wir haben ja an vielen jetzt gerade dieser ganz großen Dinge im Außen, da können wir ja praktisch nichts dran ändern. Was wir natürlich ein Stück weit ändern können, ist unsere Einstellung, unsere Haltung dazu. Ich bin jetzt ursprünglich Politikwissenschaftler und dann noch Schmalspurpsychologe. Das heißt, ich bin jetzt schon auch jemand, der findet, wir müssen für ein funktionierendes Gemeinwesen auch Anteil nehmen an dem, was da draußen ist, und jetzt einfach so alle Nachrichten abstellen und mich in meine kleine süße Latte-Chai-Bubble zurückziehen, ist aus meiner Sicht keine Option. Aber gleichzeitig kann ich natürlich schon auch schauen, weiß ich nicht, wie sehr konsumiere ich zum Beispiel nachts im Bett noch irgendwie die latest News aus der Ukraine, oder konsumiere ich auch bewusst mal positive Nachrichten, habe ich bestimmte Routinen, über die ich mich informiere und auf dem Laufenden halte. Und dann hatte ich dieses Wir eben noch anders verstanden, aber das ist auch noch ein Gedanke, den ich wichtig finde, inwiefern wir jetzt so als Menschen, die mit Content im Coaching über Vorträge oder sowas auch Dinge in die Welt bringen wollen, inwiefern verstärken wir nicht vielleicht auch manchmal diesen Optimierungsstress, ja, also toxische Positivität ist da so ein Stichwort. Ich glaube ja, dass generell die toxische Negativität im Moment die größere Gefahr ist, weil wir diesen Negativity Bias alle in uns haben und so viel Negativität in Dauerschleife von uns außen da auch reinkommt. Aber gleichzeitig eben auch immer, ja, zu schauen, was tut mir selber denn gut? Wo kann ich mich auch abgrenzen? Und zweitens, ja, wo darf es auch mal schwierig sein? Wo darf ich als Führungskraft, aus der Rolle zu denken, wo darf ich als Führungskraft auch mal sagen, hey Leute, ich weiß es gerade auch nicht und das fordert mich gerade auch ganz schön. Ja, vielleicht kann das auch ein Stück weit so diesen Druck auch reduzieren helfen und ja, gleichzeitig dann drauf zu schauen, was sind die Dinge, aus denen ich Kraft und Energie tanke, um ja, gut entscheiden und handeln und kommunizieren zu können.
Ja, total, total gut. Ich finde das Anerkennen auch extrem wichtig. Und ich glaube, dass das auch, also ohne immer so in so ein Klagen reinzukommen, ne, sondern einfach mal anzuerkennen und zu benennen, was ist gerade wirklich unsicher oder schwierig, ne? Oder wo wissen wir nicht weiter? Und gerade wenn wir es gemeinsam teilen, kann das tatsächlich auch so ein bisschen, glaube ich, diese zumindest empfundene Last manchmal ein bisschen schmälern. Und gleichzeitig finde ich ganz spannend, was du sagst, so ja, sind wir selber manchmal dran beteiligt, so diese Dramatik noch zuzuspitzen, ne? Also gerade dieses Negativity Bias, ne? Und ich meine, fairerweise, wir starten hier auch gerade, ne, mit Krisen, Kriege und Unsicherheiten, ne? Und es ist natürlich auch ein Narrativ. Und das Schöne ist aber, ich glaube, der Hauptteil unseres Gesprächs wird ja dann wirklich sehr potenzialorientiert und konstruktiv sein. Und dementsprechend finde ich das tatsächlich auch schon mal eine gute Überleitung von uns hin zum Lebensmodus, wie du es ja auch beschrieben hast, ne? Und ich finde, Lebensmodus, gerade wenn man das mal so gegenüberstellt zu Überlebensmodus, in den Lebensmodus, ne, das hat irgendwie, ich finde, das löst irgendwie so ein bisschen was aus. Was verbindest du mit Lebensmodus, auch wenn man das jetzt mal wirklich wieder so, stellen wir uns mal weiterhin dieses Team vor, ne, die Führungskraft, und die gehen jetzt so diesen Weg hin zu diesem Lebensmodus. Wie kann sich das erstmal vielleicht auch anfühlen, ne, sich da auf die Reise zu machen, und wo ich da vielleicht auch hin will, was kann ich damit so verbinden, mit so einem Lebensmodus?
Ja, also wenn wir mal so auf der Spür-, auf der Fühlensebene sind, viele Menschen haben ja unterschiedliche körperliche Symptome, die vielleicht sogar schon mit Burnout-Problematik verbunden sein können, von Nackenverspannung, Tinnitus, Magenprobleme, dass man immer gereizter reagiert, dass man vielleicht auch vergesslicher wird, dass man sich vielleicht sogar auch anfängt, sozial zurückzuziehen und Dinge nicht mehr gerne tut, die man eigentlich sonst sehr, sehr gerne getan hat. Ja, und wie komme ich in den Lebensmodus? Zum einen natürlich auch, indem ich die Herausforderung validiere, indem wir zum Zweiten da einfach auch irgendwie gemeinsam im Boot sind, und wir sind extreme Sozialviecher, wir Menschen alle, wir brauchen die geteilte Erfahrung von, ja, Verbundenheit, Wir-Gefühl, Teamidentität, gerade in remoten Teams, und Einsamkeit ist ein sehr, sehr hoher Prädiktor für alle möglichen körperlichen, geistigen und seelischen Störungen und Mangelerscheinungen. Aber auch sowas wie Sinn erleben, dass ich, wenn es auch mal anstrengend ist, wenn ich vielleicht auch was routinemäßig langweilig finde, dass ich mir auch klar mache, Mensch, was haben die Leute denn da draußen davon, dass wir das tun, dass es uns gibt mit unseren Angeboten. Und dann ist ja wahrscheinlich dann auch ein Schwerpunkt unseres Gespräches so das Thema Achtsamkeit, also letzten Endes in die Präsenz kommen, in den Fokus kommen, ein Stück weit aus dem Autopilotenmodus reinkommen und ja, vielleicht immer so einen kleinen Spalt Handlungsfreiheit, Umbewertungsfreiheit zu gewinnen, zwischen den ganzen als solches erlebten Zwängen und Notwendigkeiten und Unausweichlichkeiten.
Ja, total, total gut. Und ich finde, irgendwie ist es ja auch erstmal so ein erstrebenswerter Modus, ne? Also ich finde, ist auch mal total wichtig zu hinterfragen, ist die Art und Weise, wie ich mich gerade fühle, wie wir gerade arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, und dieses Wir ist immer bei mir, das kann sich tatsächlich irgendwie, also ich mit meinem Team, ne, das können wir auch als Gesellschaft sein, aber ich denke mir immer je konkreter, ne, desto besser, wenn ich wirklich auf meine Realität schaue, einfach mal so wirklich zu überlegen, wie geht's mir denn eigentlich gerade, ne, auch in meiner Situation, und wie arbeite ich und wie arbeiten wir hier unter Kolleginnen zusammen, und wie funktioniert Führung und wie fühlt sich das gerade alles an, ne? Und fühlt sich das nach Leben an, und fühlt sich das irgendwie nach Potenzial an, fühlt sich das sinnvoll an, habe ich da irgendwie einen Drive, zieht mich das, oder fühlt sich das tatsächlich nach einem Abkämpfen und nach einem Überleben an die ganze Zeit, ne? Und irgendwie, ich finde, da steckt ja schon so viel drin, und auch das mal sich vor Augen zu halten, so, wohin könnte uns das denn noch so bringen? Und natürlich ist die große Frage wirklich, und ich finde das ja wirklich keine einfache Frage, was können wir dafür tun? Und du hast das ja gerade auch schon probiert, so ein bisschen zu sortieren. Was sind so ein paar Perspektiven, die ich einnehmen kann? Was kann ich ganz konkret tun? Und du hast auch schon benannt, Achtsamkeit mit Sicherheit auch als ein wichtiger Schlüssel, tatsächlich vielleicht auch diese Brücke zu schlagen, ne? Vom Überleben dann in den Lebensmodus, um mal in diesem Bild zu bleiben. Warum kann Achtsamkeit dabei so ein wichtiger Schlüssel sein und vielleicht auch wie genau?
Ja, also ich möchte auch erst noch mal kurz warnen davor, die Achtsamkeit zu missbrauchen oder vielleicht auch als Allheilmittel für Dinge zu empfehlen, wo eigentlich ganz andere Handlungsebenen und Entscheidungsebenen wichtig sind. Wenn es, keine Ahnung, wenn wir Schweineverhältnisse und Strukturen haben, dann kann man den Leuten jetzt nicht sagen, mach mal mehr Om und mehr Atemübungen.
Ja, meditier mal weg, ne?
Ja. Genau, das wäre eine totale dysfunktionale Art, auf Achtsamkeit zu schauen. Und das Zweite ist, ich bin ja selber immer noch gar nicht so sicher, ob ich diesen Begriff Achtsamkeit so 100% in jedem Kontext den richtigen finde. Ich glaube, es geht häufig um sowas wie, und das habe ich den Eindruck, ist für viele Führungskräfte sehr anschlussfähig, um sowas wie Präsenz, Fokus, Gewahrsein und letzten Endes auch Klarheit. Ja, also auch so eine innere Klarheit zu finden und immer wieder auch zu erringen, um die auch nach außen ausstrahlen zu können und um dann eben auch gute Entscheidungen treffen zu können und um auch gerade in einem High-Performance-Umfeld, wo ich vielleicht in der instabilen Marktlage, über all das haben wir ja gesprochen, mit ungewissen Ausgängen, ja, mit meinen Leuten, die ich führen darf und führen muss und zu führen habe, auch gut mich vorantasten kann in dieser Welt, in der wir häufig gar nicht so genau wissen, wie schauen denn jetzt die nächsten 3 Quartale, 3 Jahre oder vielleicht auch 3 Wochen aus. Genau, und ja, da würde ich eben sagen, ist Mindfulness, Präsenz, Achtsamkeit, Fokus schon auf jeden Fall etwas, was wir auch aus der Forschung wissen, was einfach sehr, sehr viel macht mit einem guten Führungsstil, mit einer guten Leadership-Kompetenz, die dann einfach auch ausstrahlt, dass sich die Leute nicht vorkommen wie Hühner, die mit dem Kopf abgeschlagen irgendwie durch die Gegend gackern, um ein Bild aufzugreifen, was gerade von einem Coachee kam, sondern da auch immer wieder so ein bisschen Klarheit, Ruhe und auch Entschlossenheit dahinter zu bringen und dann letzten Endes auch Leistungsfähigkeit natürlich auch. Hm.
Finde ich richtig, richtig wichtig auch, dass du das nochmal so klar auch umfasst, ne? Weil natürlich ist auch Achtsamkeit, Mindfulness mittlerweile zumindest hier und da echt schon irgendwo auch ein gewisser besetzter Begriff, wo jeder irgendwo so seine Interpretation hat, ne? Also die einen sehen tatsächlich vielleicht irgendwie Menschen, die den ganzen Tag meditieren, ne? Und tatsächlich sich sonst gar nichts mehr tun. Andere können es vielleicht viel differenzierter betrachten. Und ich finde insbesondere diese Brücke so wichtig. Und du hast Klarheit genannt, du hast Präsenz genannt, ne? Du hast vielleicht irgendwie auch so ein gewisses Gefühl der Entschlossenheit und Ruhe benannt. Und ich finde, das sind ja alles sehr positive Gegenspieler zu dieser Krisensituation, die wir gerade beschrieben haben, ne? Also wie gehe ich mit Beschleunigung um? Wie komme ich in die Ruhe, ne? Oder wie gehe ich mit Unsicherheit um? Wie schaffe ich Klarheit und Orientierung, ne? Und Stabilität? Und dafür ist tatsächlich als ein zumindest Weg zu nutzen, nicht der Selbstoptimierung, sondern tatsächlich vielleicht auch einfach als eine gewisse, ich würde es jetzt mal sagen, aber kannst du auch nochmal schreiben, vielleicht persönliche Qualität, ne, die mir dabei helfen kann, mit auch dieser herausfordernden Situation gut umzugehen. Und gleichzeitig finde ich spannend, wenn man es jetzt mal so praktisch in den Alltag bringt und wenn ich jetzt mal wirklich mir vielleicht auch einen Führungsalltag anschaue, viele denken ja trotzdem gleichzeitig vielleicht daran so, okay, was bedeutet das jetzt irgendwie für mich, ne? Also meditiere ich jetzt 2 Stunden am Tag und hilft mir das dabei jetzt irgendwie in die Klarheit zu kommen oder irgendwie präsenter zu sein? Also wenn ich jetzt überlege, Achtsamkeit tatsächlich für mich als einen Weg zu nutzen und diese Qualität zu stärken, wie genau sieht das denn eigentlich aus? Und wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen praktisch in so einem Führungsalltag denke, wie kann ich das integrieren?
Ja, also täglich stundenlang irgendwie zu meditieren auf einem Kissen kann ein Weg sein, machen manche auch, aber ist, glaube ich, gar nicht der Weg, erstens der für viele realistisch ist und zweitens auch bestimmt nicht der Startpunkt. Du kommst ja, Benjamin, wenn ich das richtig verstanden habe, so eigentlich auch von der Küste so ein bisschen, gell? Mecklenburg-Vorpommern.
Ja. Also ja. Küstennah.
Küstennah, genau. Naja, und wenn wir bei so einem Schiff zum Beispiel, bei so einem Tanker den Kurs um 1% mal ändern, Tag für Tag, dann gibt es natürlich irgendwann auch eine dramatische Kursveränderung und dann landet man in, weiß ich nicht, in China statt in sonst wo oder an der Ostküste statt am Pazifik in den USA. Und mir gefällt so dieser Gedanke der Atomic Habits oder der Micro Habits, dass ich für mich so kleine Momente von Präsenz, von Gewahrwerden in meinen Führungsalltag einbaue, vielleicht auch mit meinem Team. SAP zum Beispiel hat so einen Moment des Ankommens in den Meetings, dass man ja vielleicht einfach mal so kleine Momente von Stille auch kultiviert und in dieser Zeit, wo alles so rast und so flirrt und so flimmert, auch einfach über den Atem, wer mag, kann dann die Augen schließen, kann vielleicht eine Haltung einnehmen, die für sie oder ihn günstig erscheint. Und dann, denke ich, begegnen wir einander anders, wir begegnen uns selbst anders und wir begegnen vielleicht auch den Themen und den Herausforderungen anders. Und also solche Dinge, dass ich immer wieder auch Momente des Gewahrwerdens, der Selbstreflexion, vielleicht auch der bewussten Atmung, des bewussten Wahrnehmens mit den unterschiedlichen Sinnesorganen, wenn ich sowas immer mal wieder auch einbaue in meinen Tag, dann, glaube ich, trainiere ich diesen Achtsamkeitsmuskel mehr und mehr und dann ja, ist diese Kursänderung von 1 Grad auf 1 Grad auf 1 Grad oder 1% auf 1%, ja, summiert sich dann irgendwann. Und dann habe ich vielleicht sogar auch Auswirkungen auf die Partnerschaft, auf die Familie. Ich habe vielleicht sogar auch dann Führungskräfte, das ist ja in vielen Organisationen auch ein Problem, dass sie gar keinen Führungskräftenachwuchs mehr finden, dann habe ich vielleicht ein paar mehr, die sich denken, Mensch, der Benjamin hier, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, der hat echt einen fordernden Job und dann hat er vielleicht auch noch ein kleines Kind und eine Partnerschaft, aber irgendwie, der macht es ganz gut und ich habe den Eindruck, der ist uns einerseits nahbar und auf der anderen Seite hat der auch sowas, so eine entschlossene, gute Klarheit. Ich könnte mir das vorstellen, wenn der Benjamin sagt, Mensch, ich soll mich hier doch mal orientieren auf diese Teamleitungsposition. So wie der seinen Job macht, ich könnte mir das irgendwie auch vorstellen. Und das finde ich, und dann wird es halt plötzlich von der Privatsache auch zur organisatorischen, ja, ich würde fast schon sagen, Notwendigkeit oder zum organisationalen Benefit, dass die Leute mit sich selbst und eben auch mit anderen ein Stück präsenter, fokussierter, gewahrsamer umgehen.
Ja, weil wir auch wirken, ne, dann auf unser Umfeld. Das fand ich, das hast du so schön beschrieben. Also es ist ja so das eine, was tun wir für uns, um in diesen Zustand zu kommen und was in welche Situation bringt uns das natürlich irgendwo auch, vielleicht diese Ruhe zu haben, diese Klarheit zu haben, auch für uns erstmal gute Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch besser wirklich mit stressigen, emotionalen Situationen umzugehen. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt so in so einer Führungsrolle bin, ich arbeite ja nie isoliert, ne? Ich wirke ja auf sehr, sehr viele, viele Menschen, ne, in meinem Umfeld. Und das, wenn ich das jetzt zusammenbringe, wieder mit herausfordernden, unsicheren Situationen, da mich selber immer wieder im Alltag in so einen Zustand bringen zu können von, okay, ne, es ist gerade sehr stürmisch, aber irgendwo, ich kann ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen, ne? Oder ich, okay, hier war gerade ein Konflikt im Meeting, aber ich schaffe es, mich irgendwie zu kalibrieren, um bewusst ins nächste Meeting zu gehen, ne? Oder ich merke, hier ist gerade irgendwie eine Spannung im Raum, aber ich kann das irgendwie halten, ne? Und gehe da nicht so mit rein. Und ich finde, das hat ja so eine enorme Wirkung, ne? Also ich glaube, das unterschätzen wir manchmal auch, wie wir da einfach nur durch diese vielleicht auch Ruhe, Klarheit, Präsenz auch alleine schon wirken können und was das auch ausrichten kann. Und gleichzeitig finde ich ein Konzept richtig spannend, weil das ist eine Frage, die wird dir immer wieder begegnen und mir auch immer wieder so, ist ja wirklich so, ja, aber jetzt erzähl doch mal ganz konkret, wie mache ich das? Ne? Und ich finde so Tiny Habits dafür richtig gut. Ne? Also was sind denn so die kleinen Gewohnheiten, kleine, simple Dinge, die wir tun können, die sich jetzt auch nicht so schwer anfühlen? Du hast schon so ein bisschen ein paar Sachen so mal angeteasert. Aber wenn wir jetzt mal nochmal irgendwie so ein bisschen mikroskopisch nochmal ein bisschen ranzoomen, ne? Und wir verfolgen jetzt mal diese Führungskraft, die die Tiny Habits für sich so reinbringt. Was sind denn so Situationen im Führungsalltag, wo du sagst so, hey, entweder für dich alleine oder gemeinsam mit deinem Team, das könnte so eine gute Tiny Habit sein, die dich in so eine Achtsamkeit bringen kann?
Wenn ich morgens runtergehe das Erdgeschoss bei uns, in den ersten Stock, Entschuldigung, die Kinder schlafen im Erdgeschoss. Wir haben die Kaffeemaschine im ersten Stock, wir schlafen hier im Dachgeschoss, wo ich daneben dann auch arbeite. Und wenn ich runtergehe morgens und die Kaffeemaschine anmache, dann gehe ich gern nochmal so raus auf den Balkon und schau mal, wie ist denn die Luft heute? Sehe ich die Berge? Ja, ich lebe in Garmisch-Partenkirchen, sehe ich die Alpspitze. Ja, und am schönsten ist es, wenn die Alpspitze so frisch angezuckert ist im Schnee. Ich bin ja im Team Winter und saug das so ein bisschen auf. Ich schaue dann nach Osten, da geht die Sonne auf und schaue so auf den Himmel. Und dann läuft irgendwann die Kaffeemaschine, ist dann warm und dann mache ich mir meinen Espresso. Und seitdem ich mich stärker so mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, mache ich jetzt nicht mehr, ich neige auch echt sehr dazu, 5 Sachen gleichzeitig zu machen, den Kaffee zu machen, das Pausenbrot zu schmieren, das Handy irgendwie zu checken, eine Sprachnachricht abzuhören, gleichzeitig eine zu verschicken. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Und dann schaue ich der Espressomaschine zu, wie sie den Espresso aus diesen durch diese zwei Ströme da in meine Espresso-Tasse fabriziert. Das ist ja auch irgendwie so ein Wunder. Und dann durch die Nase strömt dann der Duft ein. Ich höre dieses sonore Brummen der Espressomaschine. Ich sehe, wie sich dann diese leicht hellbraune Crema abzeichnet und dann trinke ich, bevor ich mit irgendjemand anderem hier im Haus Kontakt aufnehme, meinen ersten Espresso und schmecke dann diese Bitterstoffe des Espresso und die Wärme. Und warum habe ich das jetzt so ausführlich geschildert? Ich sage gar nicht, dass jede oder jeder so in den Tag starten muss oder soll oder kann. Aber für mich ist es ein ganz kleiner Moment, so eine Alltagssituation, die mir auch einfach durchwutschen könnte und ehrlich gesagt auch oft genug durchwutscht, mit ein bisschen mehr Präsenz und im Hier und Jetzt und Dasein zu erleben. Und wenn der Tag so anfängt, dann fängt er für mich schon ganz gut an und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie in 5 Minuten auf 180 bin, dass ich irgendwelche Mails schreibe, die ich dann wieder bereue, dass ich in Konflikten irgendwie nur meine Position sehe und gar nicht das, was die andere oder der andere will oder braucht, vielleicht ein Stück geringer. Und die Chance, dass ich in mich reinspüren kann, was brauche ich denn, worum geht's mir hier eigentlich, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade mit dieser Mail, die ich da bekommen habe, wie könnte ich darauf reagieren? Wie reagiere ich lieber nicht drauf? Was sind jetzt bei den 1000 Dingen, die anstehen, Prioritäten? Wie gehe ich vielleicht auch mit so innerlichen Vielstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten um? Ja, man trifft ja häufig so Entscheidungen, die nicht 100% zu null sind, sondern da gibt es das eine Interesse und da gibt es den anderen Wert, der wichtig wäre. Ich wäre gern am Freitagabend bei der Familie. Auf der anderen Seite fliege ich innerdeutsch eigentlich möglichst gar nicht. Wie mache ich das dann? Und so weiter. Ja, und wenn ich so ein Stück achtsamer in den Tag gestartet bin, präsenter, fokussierter, dann ist die Chance kalibrierter, wie du das eben so schön gesagt hast, Benjamin, das gefällt mir sehr gut, weil kalibrieren ja auch immer heißt, finde ich, so auf meinen persönlichen, individuell passenden Zustand irgendwie zu kommen. Ja, dann gehe ich da schon mal besser in den Tag und solche Mikrosituationen, wie ich es mit meinem Morgenkaffee, mit meiner Espresso-Tasse vollziehe, so kann ich es mittags machen, wenn ich eine Gabel zum Mittagessen in die Hand nehme. So kann ich es machen, wenn ich als Pflegedienstleitung den Türgriff anfasse, mit dem ich jetzt gleich ins Stationszimmer gehe und die Stationsbesprechung mache nach einem schwierigen Dienst. So kann ich es vielleicht auch machen, wenn ich auf die Maus klicke für das nächste Zoom-Meeting und mich schon mal mit so ganz kleinen, informellen Momenten des Ankommens, da brauche ich noch überhaupt keine Atemübung, da brauche ich noch gar nicht meditieren oder sonst was, ja, so ein Stück weit mehr in die Präsenz und in die ins Hier, Jetzt, Ich komme. Und wenn ich eins noch ergänzen darf und das andere, da werden wir ja dann vielleicht auch noch zu sprechen kommen, ist, dass ich mir dann auch überlege, okay, und welche meiner Stärken nehme ich denn an mir wahr und kann ich jetzt vielleicht auch in der nächsten Situation einbringen? Und so diese Kombination aus Mindfulness und Stärkenorientierung, Stärkenfokus, die begeistert mich total und davon halte ich extrem viel, wenn wir das kultivieren und praktizieren, verstehen und letzten Endes dann auch machen.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde das insbesondere, und da tauchen wir gleich mal ein, weil ich finde, das ist, hat auf jeden Fall auch nochmal so ein Twist, der irgendwie nochmal anders ist. Ne? Also da geht es ja wirklich darum, wo richte ich jetzt dann meine Aufmerksamkeit nochmal ganz besonders hin. Ich finde, um das vorher auch nochmal so abzuschließen mit den Tiny Habits, was auch in deinen Beispielen so richtig gut rüberkam. Es sind ja häufig Startmomente oder so Übergangsmomente, wo das auch richtig gut funktionieren kann. So, ne? Also ich finde so Startmomente, also zum Beispiel Start in den Tag. Ne? Also mit welchem Ton, also welchen Ton setze ich überhaupt jetzt für den Tag? Ne? Gehe ich irgendwie schrecklich morgens rauf, gucke direkt aufs Handy, sehe irgendwie 100 Mails. Ne? Das ist der Ton, mit dem ich in den Tag starte. Und das wird mich wahrscheinlich sehr beeinflussen. Aber ich finde auch diese Übergangsmomente, ne? Von einem Meeting in das nächste, selbst wenn es digital ist, ne? Stehe ich nochmal auf, gucke kurz aus dem Fenster, irgendwie probiere irgendwie mich so ein bisschen zu resetten. Ne? Das ist eine halbe Minute und das ist irgendwie auch so diese Transition und ich finde das ganz spannend, ne? Auch sich diesen Moment immer mal zu nehmen, wieder bei sich anzukommen und dann den nächsten Schritt auch im Alltag zu machen, um dann wirklich im Hier und Jetzt zu sein und auch diese Präsenz, ne, zu haben, von der du gesprochen hast. Und ich finde, wenn man es jetzt mal einen Schritt weiter denkt, vielleicht tatsächlich auch zu überlegen, nicht nur, wie bin ich jetzt gerade hier und ich nehme mal so ein bisschen wahr, was passiert, sondern auch so, wo lenke ich jetzt meine Aufmerksamkeit hin? Und gerade wir natürlich auch in einer Arbeitswelt, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Kann auch wieder das Negative sein, ne? Kann irgendwie auch das Positive sein, kann auch was Stärkenorientiertes sein, ne? In dem Sinne. Und du bist gerade ja super leidenschaftlich unterwegs mit diesem Thema, mit dieser Verbindung, würde ich sagen, Achtsamkeit und Stärkenorientierung, insbesondere aus diesem Ansatz heraus, Strength-based, Mindfulness-based Strength Practice, so ist es richtig. Man kennt schon MBSR, kennen bestimmt schon einige, ne? Mindfulness-based Stress Reduction und da geht es ja sehr wirklich um auch Stressbewältigung. Und jetzt Strength Practice heißt, ich richte meinen Blick ja irgendwo auf das Thema Stärkenorientierung. Was hat es denn damit auf sich, Christian? Wie verbinde ich Achtsamkeit und Stärken?
Ja, also erst nochmal vielen Dank für die Hinleitung. Es ist echt ein schwieriger Begriff, MBSP, Mindfulness-Based Strength Practice.
Muss man sich konzentrieren.
Ja, muss man achtsam sein. Und du hast ja schon angesprochen, MBSR, Mindfulness-Based Strength Reduction. Dazu vielleicht nochmal ganz kurz. Es gibt seit, ich denke, circa 30 Jahren diese Programme. Jon Kabat-Zinn ist da ein ganz, ganz wichtiger Name, der sozusagen über einen Zeitraum von 8 Wochen, das ist so das typische MBSR-Programm, verschiedene Übungen anbietet, die dann durch eine regelmäßige Praxis zu einer verstärkten Aufmerksamkeit, Wachheit, Präsenz. Von dem her finde ich den Begriff Mindfulness-Based Strength Reduction eigentlich verkürzt, weil es geht einerseits schon auch darum, das Minus kleiner zu machen, ja, also den Stress, den Ärger, die Wut zu reduzieren und auf der anderen Seite aber auch die Präsenz und das Erleben von Fülle, um es mal so pathetisch zu sagen, zu stärken. Ja, und da gibt es mittlerweile auch schon viele Studien, Überblicksarbeiten, die sagen, Stress wird weniger, Burnout-Symptomatik wird weniger, mentale Belastung, aber auch somatische Beschwerden werden reduziert, Wohlbefinden, aber auch so Mitgefühl, Arbeitszufriedenheit und Unterstützungsverhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen wird auch stärker und höher. Also gibt es sehr, sehr viel, was dafür spricht, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, auch signifikant reduzierte krankheitsbedingte Fehlzeiten und noch weitere organisatorische oder organisationale Benefits. Und Mindfulness-Based Strengths Practice, was ist jetzt das bitte? Ja, ist das jetzt der neueste Hot Shit dazu? Ryan Nemec, so der Begründer des VIA-Instituts, was so den weltweit größten und bekanntesten Stärkentest entwickelt hat und ganz, ganz viel zu Stärkenforschung macht. Und ihm ist so aufgefallen, dass diese Achtsamkeitspräsenz-Fokus-Welt und der Blick auf die Stärken, dass das eigentlich so zwei Silos sind und zwei getrennte Welten, die total wenig miteinander im Austausch sind. Und hat eben ein Programm entwickelt, was eben das Thema Charakterstärken, also die Fähigkeiten, Qualitäten, Eigenschaften, die uns im positiven Sinne auszeichnen und ausmachen. Und auf der anderen Seite eben Mindfulness, Präsenz, Fokus, dass das eigentlich zwei Dinge sind, die einander wunderbar ergänzen. Ja? Dass ich sozusagen, indem ich ein bewussteres Gewahrsein habe, dass ich dann natürlich auch besser sowohl auf die Stärken meiner selbst, meiner Kinder, meiner Partnerin, meines Partners, meiner Mitarbeitenden schauen kann, als auch, dass es natürlich auch bestimmte Stärken gibt, die, wenn ich sie bewusst kultiviere, mir total auch helfen, meine Achtsamkeitspraxis zu verstetigen und zu erweitern. Neugier, Kreativität, aber natürlich auch sowas wie Selbstregulation, Ausdauer, vielleicht sogar auch sowas wie Spiritualität oder Freundlichkeit, also so als Motivation, dass ich mir vornehme, ich möchte freundlicher zu anderen Menschen sein und diese Freundlichkeit stärker kultivieren. Das hilft mir natürlich auch total, wenn ich mir ein Achtsamkeitsritual oder Achtsamkeitsrituale vornehme. Ja, und diese MBSB-Programme gibt es jetzt eben auch schon seit 12 Jahren. Ich glaube, 2013 wurde das erstmals entwickelt und hat mittlerweile noch nicht ganz so viele Untersuchungen wie MBSR, aber die Effektstärken sind eigentlich ein Stück stärker und größer. Und ich komme ja so aus der Ecke der positiven Psychologie und der Positive Leadership, und was bei MBSP halt sehr, sehr stark auch ausgeprägt ist, ist dieser Fokus nicht nur auf das Defizit, auf den Mangel, auf die Macke, auch bei mir selber, Mensch, jetzt habe ich wieder meine Meditations-, meine Atemübung nicht gemacht, sondern sehr stark der Blick auf das, was wir mitbringen, was uns ausmacht, was uns stark macht, was uns gut macht. Und das finde ich halt einfach, berührt mich selber total, hat mich sehr berührt, als ich da im Rahmen einer Ausbildung erstmals mit zu tun hatte. Und ich habe auch den Eindruck, und die wissenschaftlichen Daten geben das auch her, dass das den gerade den Führungskräften einfach wahnsinnig gut tut im Moment.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich finde, auch so wie du es beschrieben hast, das ist eine sehr spannende Kombination und beides irgendwie auch miteinander zusammenzudenken. Ich habe gerade so auch überlegt, du bietest ja selber dazu auch einen Kurs an, du arbeitest ja selber mit Führungskräften auch zusammen, machst sehr, sehr viel zum Thema Positive Leadership auch. Wenn du jetzt mal so wiederum an die Führungskräfte denkst, mit denen du auch zusammenarbeitest, die vielleicht auch zu dir in den Kurs kommen, was sind denn so Fragestellungen, die aktuell bewegen, wo sie sich eventuell auch im Kontext von Mindfulness-Based Strength Practice vielleicht einen nächsten Schritt wünschen oder wo sie auch so das Gefühl haben, dass gerade eine Frage oder eine Herausforderung, mit der ich zu tun habe oder ein Entwicklungspotenzial, wo ich das tatsächlich für mich so als Ansatz und Weg wähle.
Die Wünsche, Anliegen, Bedürfnisse, Fragestellungen, mit denen Führungskräfte dann ankommen, sei es in Seminaren, sei es in Coachings, sind natürlich sehr unterschiedlich und ich würde sagen, sie haben auch so ein bisschen natürlich immer damit zu tun, wie weit ist die Führungskraft schon. Also manchmal sind die sehr unspezifisch und sehr allgemein. Manchmal sind sie schon sehr auf den Arbeits- und Führungsalltag bezogen. So sehr grundsätzliche Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte sind: Boah, ich habe jetzt hier irgendwie 3 Teenies am Start daheim und ich weiß, die Uhr tickt, ja, dass die mich also noch mitbekommen als Vater oder als Mutter. Das sind jetzt noch ein paar Jahre und so wie ich gerade drauf bin, so reizbar wie ich bin, so dünnhäutig wie ich bin, so vergesslich wie ich zum Teil auch bin, und so platt, wie ich auch im Urlaub dann bin, das will ich eigentlich nicht mehr. Ja, ich brauche irgendwas, was mich ein Stück gelassener durch diesen Alltag segeln lässt. Und Bootsverleiher am Schliersee kann ich nicht werden, will ich nicht werden, ist vielleicht auch ein stressiger Job. Also ich muss hier noch ein paar Jahre performen und will das auch, brenne auch für meinen Job, aber ich muss einfach echt schauen, dass ich nicht ausbrenne. Also das wären so eine sehr grundsätzliche Fragestellung, die ich in unterschiedlicher Formulierung häufiger höre. Und eine sehr spezifische wäre sowas wie: Ja, ich finde ja das mit diesem Stärkenblick auf die Mitarbeitenden total super, aber was heißt denn das genau und wie kann ich denn die Stärken meiner Mitarbeitenden besser sehen, erkennen, ausbauen, stärken? Ja, und ich würde sagen, auf beide Fliegen hat sozusagen das MBSP-Programm, ja, keine Klatsche, aber sozusagen irgendwie eine Antwort, und kann das beides, denke ich, auch gut bedienen, was auch Studien zeigen, dass die Leute, die das machen, engagierter in der Arbeit sind, resilienter sind, eine höhere Widerstandsfähigkeit haben, eine höhere Lebenszufriedenheit, tendenziell auch eher, gibt es so Studien mit Studis, die dann auch eher am College bleiben, wenn sie an MBSP-Programmen teilgenommen haben. Genau, also gibt es aus meiner Sicht vieles, was dafür spricht, sich das mal anzuschauen.
Ich finde ja total, total cool, dieser Blick auf mich, aber auch der Blick auf andere. Also man kann vielleicht sonst auch ja relativ schnell immer zu diesem Entschluss kommen, so auch da wieder, ne, Mindfulness-based, irgendwie tauche ich jetzt so tief ein in meine Welt und am Ende grübel ich ganz, ganz viel und probiere mehr nur über mich zu verstehen und tauche da irgendwie immer tiefer. Aber ich finde sowohl diesen Blick nach innen, aber auch den Blick nach außen und so wie du es auch kombiniert hast, insbesondere auch wieder, ne, also im Kontext Führung, ja, total, total stark, weil natürlich beginnt es ja immer mit uns selbst auch als Führungsperson und wie bin ich gerade hier und welches Bewusstsein habe ich für meinen Zustand, für meine Stärken, wie ich die einsetze, wie ich mich vielleicht auch noch entwickeln möchte, aber natürlich auch, was mein Blick auf mein Team und wie nehme ich überhaupt die einzelnen Personen gerade tatsächlich wahr, erkenne ich, wie es ihnen geht, wo sie einen Beitrag leisten oder leisten möchten, was sie dafür brauchen, welche Ressourcen und welche Fähigkeiten eventuell. Das ist eine total spannende Frage. Und ich finde es, wenn man jetzt mal so auf das Team tatsächlich mal schaut, schon interessant mal so, wenn man jetzt mal so auch im Kontext deines Kurses denkt und du begleitest da ja auch wahrscheinlich schon primär auch Führungspersonen, die mit Sicherheit auf sich, aber vielleicht dann tatsächlich aufs Team gucken. Was sind denn so vielleicht ein paar Kontexte oder Situationen, vielleicht aber auch Methoden, wo du merkst, auch im Gespräch mit Führungskräften, hey, das hilft denen nochmal dabei, einen anderen oder geschärfteren Blick auf das Team auch einzunehmen, weil so verstehe ich es ja auch ein bisschen, ne? Also auch das Team nochmal ein bisschen besser, auch einzelne Menschen nochmal ein bisschen besser auch einfach zu sehen und dementsprechend natürlich auch im Kontext des Teams wahrscheinlich auch einsetzen zu können.
Also dieser VIA-Ansatz von Stärken ist ja ein sehr, wie soll ich sagen, gleichzeitig breiter und tiefer. Also das heißt, Stärken nach diesem Ansatz, der ursprünglich von Martin Seligman mitentwickelt wurde, so der Begründer überhaupt der positiven Psychologie, zumindest eine der ganz zentralen Figuren Ende der 90er Jahre. Und dieser Ansatz besagt eben, dass Stärken die Dinge sind, die uns ausmachen, die uns gut machen, die uns erfolgreich machen, aber die wir auch wahnsinnig leicht machen. Wir können gar nicht anders, als bescheiden zu sein, als kreativ zu sein, als Elan zu zeigen, als humorvoll an Dinge heranzugehen. Ja? Also das heißt, es geht bei diesem Denken in Stärken nicht nur um das Was, gut in Excel, gut in PowerPoint, ja, so Skills und Kompetenzen, sondern es geht auch stark um das Wie. Wie tritt jemand mit Kunden in den Kontakt? Wie geht jemand seine Aufgaben an? Sehr zuverlässig, sehr kreativ, sehr humorvoll, mit sehr viel Hartnäckigkeit, mit sehr viel kritischem Analysevermögen. Ja, und bei all dem Wert, den diese Stärken haben, den diese Stärken auch in ihrer Konfiguration haben, kann ich natürlich auch mit jeder Stärke mir selber und anderen tierisch auf den Zeiger gehen. Ja. Wer die ganze Zeit immer nur humorvoll ist, dem fehlt es vielleicht irgendwann dann auch mal so an Takt und Verbindungsfähigkeit. Wer wahnsinnig kreativ ist, der ist halt dann irgendwann die geschlamperte Urschel, die nie irgendwie was richtig zu Ende bringt. Und wer auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr gründlich alles bis ins letzte Detail irgendwie 100% zuverlässig irgendwie tut, dem fehlt es vielleicht dann manchmal auch irgendwann an einer guten pragmatischen Pareto-Haltung, die auch priorisieren kann. Und Achtsamkeit, ein achtsamer Umgang mit Stärken, ein achtsamer Blick auf Stärken kann eben auch A, aus meiner Sicht in der Nervbacke in meinem Team auch sehen, ja, aber was ist denn das Gute, was ist denn der Wert an ihren Fähigkeiten? Ich habe gerade mit einer Organisation zu tun, die haben sehr, sehr viele Menschen, die so sehr strukturiert, hochqualitativ Prozesse aufsetzen können und durchbringen können, und denen fehlt gerade so ein bisschen an Wagemut und an Innovation. Und da ist jetzt eben auch gerade, geht es viel drum, jetzt nicht die Gründlichkeit, die Präzision zu verdammen und in den Keller zu schicken, sondern mehr so zu sehen, was ist der Wert, den wir bieten für unsere Kundschaft, für unsere Partner, und was sind aber auch Stärken, die noch stärker dazukommen dürften, ja, nämlich auch mal was ausprobieren, Mut, Innovation, Kreativität. Und ja, wenn ich diese beiden Dinge kombiniere, dann kann ich eben sowohl achtsamer auf die Stärken auch schauen und sehen, wo gehen sie vielleicht auch in so einen Kipppunkt, in so einen Scheitelpunkt, in einen Overuse sozusagen. Und wo sind vielleicht auf der anderen Seite hinter Dingen, die mich wahnsinnig stressen, nerven, aufregen, fordern, eigentlich auch Stärken, die es lohnt, ein Stück weit auch zu erkunden. Und dann kann man natürlich ganz viel machen. Da kann man natürlich jetzt als Führungskraft sagen, Mensch, wie lobe ich denn meine Leute? Ja, dass ich einfach nur sage, gut gemacht, Klaus, Claudia, oder dass ich nochmal das genauer sage, was hast du denn da gut gemacht und wie, warum finde ich das so toll, wie du mit dem Kunden umgegangen bist oder diesen Prozess handelst. Ich kann die Menschen stärkenbasierter einsetzen und kann Aufgaben eher an Stärken entlang auch vergeben und verteilen. Ich kann dann natürlich auch Teams stärker zusammensetzen nach den Stärken, die sich idealerweise dann auch ergänzen und komplementär zueinander verhalten. Ich kann Konflikte zwischen der Claudia und dem Klaus vielleicht auch nochmal ganz anders in den Blick nehmen, indem ich vielleicht mir auch nochmal gewahr werde, wo ist denn so mein eigenes Stärkenfeld und wo, wem fühle ich mich da nahe und was ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Wunsch, eine Sehnsucht oder auch eine Angst vor einer Übertreibung, die mir eher ferner liegt. Also da gibt es dann ganz, ganz viele, denke ich, unterschiedliche Facetten und Möglichkeiten, dann damit sowohl mich selbst als auch das Team zu kultivieren und sowas wie Team- und Organisationskultur hin mehr zu Stärkenorientierung und Achtsamkeit zu leiten oder geleiten oder begleiten.
Ja, ich bin mal ganz gespannt, was du zu folgendem Gedanken sagst, weil ich musste gerade bei deiner Beschreibung von Stärken, die wir sehen in einer gewissen Ausprägung, ne? Und jede Stärke, wie du es beschrieben hast, auch in einem gewissen Extrem, kann irgendwann auch so ein bisschen wieder zum Bumerang werden. Und gleichzeitig natürlich irgendwie hängt es immer häufig so vom Kontext irgendwie so ab, ne? Und auch vom Kontext ausgehend, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut darin, auch bestimmte Dinge dann einfach in so eine Schublade zu werfen. Das ist jetzt gut, das ist schlecht, das brauchen wir nicht, ne? So ungefähr. Und ich habe bei Achtsamkeit auch immer diese Verbindung hin zu einer möglichst irgendwie Wertungsfreiheit, ne? Also, dass wir die Dinge erstmal so sehen, wie sie sind und halt mal einen Schritt zurückgehen und uns nicht gleich in die Schublade stecken. Und ich kann mir vorstellen, insbesondere beim Thema Stärken ist das natürlich super spannend, weil wenn wir uns entweder dabei erwischen, wie wir jemanden in eine Schublade stecken, oder tatsächlich, bevor wir das irgendwie so tun, uns dann nochmal so einen Moment geben, kann ich mir vorstellen, dass wir einfach auch nochmal eine größere Vielfalt auch an Möglichkeiten sehen, ne? Also auch an Potenzialen, die Menschen so mitbringen. Weil ja, sonst sind wir sehr schnell darin, okay, der kann gut Excel, Excel brauchen wir gerade nicht, wofür nutzen wir jetzt Klaus eigentlich, ne? Wenn jetzt irgendwie die KI kommt. Aber wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe und ich bin ein bisschen wertungsfrei und gucke, was steckt denn da noch sonst noch so hinter Klaus, ne? Was kann denn Klaus? Wo kann er sich einbringen? Dann sehe ich vielleicht so, ja, okay, vielleicht war es aber auch seine Rolle, die bisher nur diese Stärke irgendwie gebraucht hat, aber ne, hinter Klaus stecken noch ganz, ganz andere Dinge, die ich vielleicht mehr sehe, wenn ich dann nochmal so einen Schritt zurückgehe. Und wir haben vorhin über Tiny Habits gesprochen und wie ich Tiny Habits so in meine Richtung nutze. Und ich finde auch da wieder, es klingt ja immer so einfach so, ne? Ich habe jetzt so einen Blick auf mein Team und dann sehe ich das alles und probiere mal so wertungsfrei zu sein und mein Team so besser zu verstehen. Aber wir alle wissen ja, ganz so einfach ist es ja nicht. Ne? Auch gerade wieder in der Hektik und im Trubel, in dem viele dann doch irgendwo auch, manchmal auch gefangen sind. Wenn wir jetzt mal so über Gewohnheiten denken, kleine alltägliche Praktiken, die mir dabei helfen können, diesen Blick vielleicht auch bewusster anzunehmen. Was sind vielleicht auch Dinge, über die ihr so im Kurs sprecht oder wo du auch merkst, dass auch Führungskräfte, mit denen du zusammenarbeitest, dass denen das hilft in solcher Situation?
Ja, also zum einen finde ich in mehr oder weniger in allem, was ich tue, so in Richtung Vermittlung, Lehren, finde ich es immer wichtig, Hirn, Herz und Hand zu bedienen, ja, also das heißt, es wird schon auch Wissen fürs Hirn transportiert, was wissen wir so aus der Forschung über Achtsamkeit, was funktioniert, was wissen wir auch noch nicht. Zweitens fürs Herz, dass ich vielleicht auch mal bestimmte Dinge mir erlaube zu reflektieren, ja, welche Rolle hat denn für mich Arbeit, was heißt für mich Erfolg, wie blicke ich auf Leistung, dass ich da vielleicht auch bestimmte Dinge auch mal, ja, nochmal überdenke, überspüre sozusagen und das natürlich dann auch immer viel im Austausch zu zweit, zu dritt. Und drittens für die Hand, dass wir natürlich einfach auch sehr, sehr viel üben und deshalb auch diese 8- oder 9-Wochen Zyklus. Ich glaube und die Forschung zeigt das auch, wenn wir Gewohnheiten ändern wollen, dann klar hilft es immer irgendwie, sich auch ein Ziel zu setzen und zu verstehen, warum das jetzt mit der Raucherei irgendwie nicht so günstig ist zum Beispiel, aber am sinnvollsten ist, wenn ich einfach auch Gewohnheiten, die ich nicht mehr haben will, durch neue Gewohnheiten ersetze. Ja, und dazu braucht es einfach auch gerade diese Mikropraktiken, diese Mikrogewohnheiten, dass ich mir zum Beispiel kleine, da gibt es dann verschiedene Übungen, die zum Beispiel Atem und Wahrnehmung miteinander kombinieren oder Atem und Stärkenbewusstsein miteinander kombinieren, dass ich auch einen Stärkentest nochmal mache und den debriefe auch mit anderen. Und somit eben immer unterschiedliche Zugänge auch habe, die ich vielleicht auch in unterschiedlichen Situationen nutzen kann. Ja? Also welche Stärken haben mir denn zum Beispiel schon mal in herausfordernden Situationen geholfen oder Stärken, die mir typischerweise im Stress helfen können. Und das sind dann alles so, ja, Bahnungen, wo wir praktisch aus kleinen Trampelpfaden, die wir vielleicht schon mal probiert haben, wenn wir es dann über 8, 9 Wochen machen, mit unterschiedlichen Angeboten, Übungen, Audiodateien, Breakouts in der Session, wo wir dann vielleicht dafür sorgen können, dass aus diesem kleinen Trampelpfad vielleicht irgendwann mal ein etwas breiterer Weg wird und irgendwann wird es vielleicht sogar meine neue Autobahn, die ich ohne groß nachzudenken ganz automatisch einschlage. Sprich, dass ich dann es mir irgendwann zur Gewohnheit gemacht habe, mehr Sport zu machen oder mein Rauchen durch andere gesundheitsförderlichere Dinge zu ersetzen, beziehungsweise in dem Fall eben mit Stärkenfokus auf die Achtsamkeit zu schauen und achtsam den Stärkenfokus im Blick zu haben.
Ich finde gerade diese auch ein bisschen längerfristig angelegten Entwicklungswege so enorm wichtig und gut. Ne? Also alle, die mal probiert haben, einen Sport zu machen und Muskeln aufzubauen, Konditionen aufzubauen, ein bisschen abzunehmen, die machen das ja nicht 1-2 Tage, ne, und sind dann fertig, sondern ja, meistens braucht das ja einfach genau diese Zeit. Ne? Die Zeit, die wir uns geben, um die Übungen irgendwo natürlich erstmal kognitiv zu verstehen, um in unserem Flow zu kommen, um es natürlich auch wirken zu lassen, finde ich. Ne? Auch das alleine. Und irgendwann zu merken, und ich finde, das ist ja auch beim Sport immer so spannend, irgendwann wird das so zweite Natur. Ne? Irgendwann kannst du gar nicht mehr ohne. Ja. Irgendwann kannst du brauchst dann das Laufen, ne? Oder ja, dein Yoga oder Schwimmen gehen, um auch gut wiederum als Mensch dich zu fühlen und irgendwie auch deinen Alltag zu bestreiten. Und genauso sehe ich das tatsächlich auch mit solchen Entwicklungskursen und Programmen, so wie du sie anbietest. Ne? Also in einer Gruppe beschäftigen wir uns jetzt nicht irgendwie Nachmittag mit dem Thema, sondern wirklich in kleinen Schritten schaffe ich mehr Bewusstsein, bringe das in meinen Alltag und erst dadurch kriegt das irgendwie auch ein Gewicht, ne? Und ja, wird irgendwo auch Teil meines Weges und wahrscheinlich auch Teil meines vielleicht auch Denkens und Handelns. Und ich glaube, das braucht es viel, viel mehr. Und gerade wenn wir irgendwie auch sagen, das ist ein Thema, dem ich mich annehmen möchte, ne? Und da möchte ich auch einen Fokus, eine Priorität vielleicht dieses Jahr, zweites Halbjahr drauf legen, sich dann auch diesen Raum zu nehmen, finde ich total wichtig. Wir haben, glaube ich, schon einen richtig guten Einblick gegeben bis hierher, was, jetzt probiere ich es mal wieder zusammenzukriegen, Mindfulness-Based Strength Practice angeht. Ich kann mir auch vorstellen, bestimmt auch für einige ein schwieriges Wort, aber bestimmt auch für einige tatsächlich nochmal ein echt neuer Ansatz, bin ich mir ziemlich sicher. Hoffe, wir haben so schon ein bisschen so einen Vorgeschmack gegeben. Du hast ja auch schon angeteasert, du hast da selber einen Kurs, den du auch regelmäßig anbietest. Da wird es bald auch wieder eine Gelegenheit geben. Wann kann man denn, wenn man da Lust hat, wieder reinspringen? Für wen ist das was? Für wen vielleicht auch nicht? Gib doch mal gerne da nochmal einen kleinen Ausblick, was da die Menschen so erwartet.
Genau, ja, also herzlichen Dank. Ich habe diesen, auch für die Frage, für wen ist er nicht, ich habe jetzt diesen Kurs tatsächlich entwickelt, ausschließlich für Führungskräfte, also Menschen, die in einer Organisation eine Verantwortung haben und in dem Fall jetzt nicht für Menschen, die jetzt zum Beispiel Führungskräfte begleiten oder so, weil ich auch bewusst einen offenen Raum schaffen möchte dafür, dass die Führungskräfte dann auch über die Herausforderungen miteinander sich austauschen können, die es überhaupt heißt, sowas wie so Mikropraktiken überhaupt in den Alltag einbringen zu können. Ja, und das heißt ja aus meiner Sicht, dass man vielleicht auch ankern heißt es, also dass man praktisch neue Gewohnheiten dranflanschen kann an irgendwas. Also immer wenn ich den Laptop morgens aufklappe, dann, oder immer wenn ich an die Kaffeemaschine gehe, komme dann, ja. Gleichzeitig auch zu minimieren, ja, dass ich schaue, wie kann ich eine Übung, eine Praxis so runterdampfen, dass sie für mich gut in meinen Alltag irgendwie passt, auf meinen Weg ins Büro oder wie auch immer. Und drittens dann auch echt irgendwie feiern, dass ich mir auch überlege, welche Verstärker sind denn auch dienlich, um dieses neue Verhalten auch ja zu ritualisieren und zu verstärken. Genau, und deshalb, wie gesagt, vor allem für Menschen im Führungs-, Personalführungskontext. Und ich starte da jetzt wieder im September, mit Ende September, genau. Es ist diesmal ein Samstagsangebot, weil ich dachte, ja, der Samstagvormittag könnte vielleicht ganz günstig sein, weil man da ein Stück weit so raus ist, hoffentlich, aus dem Arbeitszirkus, aber es vielleicht so halbwegs familienkompatibel oder sonst wie kompatibel doch sein könnte. Deshalb ist das der Termin. Und ja, ich glaube, alles andere können wir ja dann über Links und so weiter lösen.
Ja, super. Genau, also für jede, die da interessiert ist und noch mehr drüber lesen möchte, über den Kurs natürlich alles in den Shownotes verlinkt, auch über Christians Arbeit natürlich, kann ich auch sehr empfehlen für diejenigen, die sich sowohl mit Stärkenorientierung, Achtsamkeit, aber auch Positive Leadership beschäftigen wollen. Auch auf die Ohren, ne? Du machst ja auch einen Podcast, den man hören kann. Positiv führen heißt der, glaube ich, ne? Ist das korrekt? Genau, mit Christian Thiele auch unbedingt reinhören. Christian, bis hierher, ich könnte noch mit dir weiter fortsetzen, aber wir wollen es ja auch achtsam kalibrieren hier heute. Von daher,
wir auch achtsam mit der Zeit unserer Zuhörer.
Genau, achtsam gut, mit der Zeit der Menschen umgehen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs gute Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht und für die Einblicke. Ganz viel Erfolg mit deinem Kurs. Hoffe, da springen ganz, ganz viele Menschen auch mit rein. Und erstmal alles Gute und eine schöne Sommerzeit.
Dir und euch auch ganz herzlichen Dank fürs dabei sein und zuhören.
Das war Leading Well, heute mit Christian Thiele. Ja, ein Gedanke wirkt bei mir aus dem Gespräch wirklich ganz besonders nach. Und zwar, dass wir gerade in diesem sehr digitalen, in diesem sehr schnellen Arbeitsalltag, den viele von uns haben, Achtsamkeit und achtsame Momente nutzen können, um bewusstere Übergänge auch zu schaffen zwischen den Aktivitäten, die wir so verfolgen. Egal, ob das wirklich mal ein, zwei Minuten sind zwischen zwei Meetings, insbesondere wenn wir wirklich nur vom digitalen Meeting zum nächsten digitalen Meeting springen. Wenn wir vielleicht auch merken, dass wir gerade emotional angespannt sind, in einer Konfliktsituation sind oder vielleicht gar nicht so richtig konzentriert und fokussiert bei der Sache sind, dann kann uns auch eine gewisse Form von Achtsamkeit dabei helfen, wieder mehr, wie Christian es auch beschreibt, in eine Präsenz zu kommen, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein, uns auch ein bisschen zu sortieren und auch natürlich zu überlegen, welchen nächsten Schritt möchte ich gerade gehen, wie möchte ich aber auch wirken auf mein Umfeld, auf meine Mitarbeitenden, auf mein Team. Ich finde, das ist eine ganz entscheidende Frage, die wir uns immer mal wieder auch ganz bewusst im Alltag stellen sollten. Und wie gewohnt auch heute meine Einladung an dich, nimm doch mal in den nächsten Tagen dir einen Moment und beobachte, wo du im Alltag vielleicht dazu neigst, in so eine Art Autopiloten zu schalten und ein Autopilot, der vielleicht gar nicht immer so produktiv und hilfreich ist. Vielleicht sind es Momente, wo du gar nicht mehr so bewusst über deine nächste Aufgabe nachdenkst oder was du vielleicht gerade in den Fokus für dich setzt, wo du vielleicht aber auch gar nicht mehr so richtig bewusst in die Interaktion mit deinem Team oder mit deinen Kolleginnen gehst und dich so ein bisschen durch den Alltag treiben lässt. Und auch da einfach durch kleine Gewohnheiten, genauso wie Christian es beschrieben hat, immer mal wieder auch Momente der Präsenz, der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit zu schaffen und die eigene Aufmerksamkeit zu lenken, kann, glaube ich, sehr, sehr kraftvoll sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt bei LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist immer super schnell gemacht, hilft uns aber einfach auch dabei, dass genau diese Impulse und Gedanken noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Teamworkshops oder vielleicht auch einer Podcast-Kooperation, dann komm gerne in den Kontakt mit uns. Alle Informationen, wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst, findest du auch wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns wirklich sehr, von dir zu lesen. Das war heute wieder Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.